Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung, den Kurzmeldungen am Mittwoch, dem 9. April.
Die Mehrheit der Arbeitslosen in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Überraschung. Eine Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit liefert nun Zahlen dazu. Die Behörde hat ermittelt, wie viele arbeitslose Deutsche und wie viele Ausländer und wie viele der deutschen Staatsbürger einen Migrationshintergrund haben. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Mehrheit der Arbeitslosen in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Von den 2,8 Millionen Arbeitslosen haben 39% keinen deutschen Pass. Von den restlichen 1,7 Millionen haben wiederum 400.000 einen Migrationshintergrund. Zusammen sind das 54% aller Arbeitslosen. Nicht nur bei den Bürgergeldempfängern, also auch in dieser Gruppe hat mittlerweile die Mehrheit ein Migrationshintergrund oder gar keinen deutschen Pass. Auch zu den Langzeitarbeitslosen, also Menschen, die 2 Jahre oder länger keinen Job haben, gibt es neue Erkenntnisse in der Sonderauswertung. Von den 881.000 Langzeitarbeitslosen hatten rund 52% einen Migrationshintergrund. Auch bei den Abschlüssen gibt es gravierende Unterschiede. Unter Arbeitslosen mit deutscher Staatsangehörigkeit hatten etwa 51% keine abgeschlossene Berufsausbildung, bei Ausländern waren es fast 82%, bei Menschen aus den wichtigsten Asylherkunftsländern sogar 91% ohne abgeschlossene Ausbildung. Die Bundesagentur für Arbeit führte die Auswertung im Auftrag des Bundestagsabgeordneten René Springer von der AfD durch. Er meint, wer nach Jahren in Deutschland weder einen Berufsabschluss noch einen Arbeitsplatz vorzuweisen hat, ist kein Fachkräftepotenzial, sondern eine dauerhafte Belastung für unser Sozialsystem. Die Gespräche von Union und SPD ließen erkennen, es soll genauso weitergehen. Bei den Sondierungsgesprächen haben sich Union und SPD darauf geeinigt, das viel kritisierte Bürgergeldsystem abzuschaffen und den Druck auf Arbeitslose deutlich zu erhöhen. Wer sich Arbeitsangeboten verweigert, soll streng sanktioniert werden. Bisher ist, abgesehen von einer Namensänderung, allerdings noch nicht viel bekannt, wie das neue System genau aussehen soll. In dieser Woche soll der Koalitionsvertrag noch der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Jusos in Berlin wollen in Zukunft nicht mehr von Islamismus sprechen. Die Jugendorganisation will den Begriff ersetzen. Stattdessen soll es nun heißen, religiös begründeter Extremismus. Der Grund? Laut dem SPD-Parteinachwuchs, den jungen Sozialisten, klingt Islamismus ähnlich wie Islam. Dies sei problematisch, so werde damit der Islam als Religion stigmatisiert. Zusätzlich trage der Begriff zu antimuslimischem Rassismus bei. In einem auf der Berliner Landesdelegiertenkonferenz gefassten Beschluss heißt es, dass durch die Nähe beider Begriffe der Islam als solcher negativ konnotiert werde. Muslime stünden unter Generalverdacht, so die Antragsbegründung. Dies wolle man nun künftig vermeiden. Die Entscheidung sorgt für heftige Diskussionen. Der Begriff Islamismus ist längst etabliert, auch bei Sicherheitsbehörden und gilt nicht pauschal als diskriminierend gegenüber Muslimen. Die Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt Islamismus als Bestreben, einen islamischen Gottesstaat zu errichten, der sich an der Scharia orientiert und zentrale demokratische Prinzipien wie Gleichberechtigung oder Meinungsfreiheit ablehnt. In nahezu allen islamischen Ländern befürwortet die Mehrheit der dort lebenden Muslime die Einführung einer Scharia, also eines Gottesstaates. Der innenpolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, Burkhard Dregger, übt scharfe Kritik. Probleme kann man nicht lösen, indem man sie unkenntlich macht. Wer Islamismus nicht mehr beim Namen nenne, verschleiere den Zusammenhang zur Religion, auf die sich Extremisten ganz bewusst beriefen. Der neue Begriff sei vernebelnd und helfe niemandem. Auch die renommierte Islamismus-Expertin Susanne Schröter zeigt sich irritiert. Das ist eine bekannte Methode linker Organisationen. Man spricht nicht mehr vom Problem, sondern ersetzt es sprachlich in der Hoffnung, es verschwindet. Dann irgendwie, sagte die Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam bei Welt TV. Islamistische Täter und Ideologen beriefen sich jedoch ausdrücklich auf den Islam. Diese Verbindung könne man nicht leugnen, so die Expertin. Trotzdem verteidigt die Berliner JUSO-Vorsitzende Svenja Diedrich den Beschluss und sieht darin eine Maßnahme gegen Diskriminierung. Es gehe nur um die Sprache in Anträgen und Debatten innerhalb des Verbands. Man wolle religiös motivierten Extremismus bekämpfen, aber ohne rassistische oder pauschalisierende Erzählungen, so die JUSO-Vorsitzende aus Berlin. Wolfgang Kubicki warnt, eine AfD-Kanzlerin ist uns näher, als wir denken. Das teilte der FDP-Vize in einem Interview gegenüber dem Fokus mit. Die Mehrheit der Wähler habe in den vergangenen Jahren irgendwie rechts gewählt und werde nun mit einer Politik konfrontiert, die dem nicht gerecht werde. Diese Diskrepanz zwischen Wählerschaft und politischer Ausrichtung sei langfristig nicht tragbar und könne das Vertrauen in die Demokratie weiter untergraben. Kubicki rechnet in dem Interview auch mit der gescheiterten Koalition mit der SPD und Grünen ab. Wir wollten die Ampel nie, konstatiert er. Die FDP sei von Anfang an aufgerieben worden und habe mit einem Anteil von 11,4% in das Bündnis gestartet, nur um am Ende mit einem dramatischen Rückgang aus der Regierung hervorzugehen. Der Bruch der Koalition sei zu spät gekommen, was zu einem Vertrauensverlust und einer Entfremdung von der eigenen Basis geführt habe. Trotz seiner Kritik bleibt Kubicki politisch aktiv. Beim Bundesparteitag im Mai wolle er erneut als stellvertretender Parteivorsitzender kandidieren. Auch wenn Christian Dürr als zukünftiger Parteichef gehandelt wird, nannte Kubicki Marie-Agnes Strack-Zimmermann als mögliche Führungskraft. Eine Neubewertung der Partei sei dringend erforderlich, um die FDP aus ihrer aktuellen Krise zu führen. Kritiker befürchten, eine Führungsperson wie Agnes Strack-Zimmermann könnte der endgültige Todesstoß für die Freien Demokraten sein. Kubicki zeigte sich auch besorgt über die Entwicklung in der Union und die Migrationspolitik von CDU-Chef Friedrich Merz. Eine große Koalition aus Christdemokraten und Sozialdemokraten halte er für wenig tragfähig, da der Vertrauensverlust an der CDU-Basis enorm sei. Der Kreisverband der CDU Harz hat die Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses mit der AfD gefordert. Grund für die Forderung ist das Wahlergebnis der CDU in den ostdeutschen Bundesländern. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Kreisvorstand der CDU am Dienstag, den 1. April. Zum Leiden von Friedrich Merz handelt es sich dabei nicht um einen April-Scherz. Der CDU-Kreisverband Harz fordert im Ergebnis der Bundestagswahl 2025 in allen ostdeutschen Bundesländern die CDU Deutschlands zur Aufhebung des sogenannten Unvereinbarkeitsbeschlusses auf, heißt es in dem Beschluss. Der Beschluss wurde am Montag an die CDU-Landesgeschäftsstelle in Sachsen-Anhalt weitergeleitet. In dem Beschluss heißt es, dass die CDU die Wahl im Osten klar verloren habe. An der CDU-Basis rumort es massiv, heißt es darin weiter. Zahlreiche CDU-Mitglieder hätten bereits den Kreisverband verlassen und weitere würden mit Austritt drohen. Der Landesverband der CDU Sachsen-Anhalt teilte auf Nachfrage der FAZ mit, dass man an dem Unvereinbarkeitsbeschluss festhalten werde. Der Landesgeschäftsführer Mario Zeising teilte mit, dass AfD und Linke für uns weder Ansprechpartner noch Verbündete seien. Der Unvereinbarkeitsbeschluss wurde 2018 auf einem Parteitag der CDU beschlossen. Der Kreisverband Harz fordert auch eine Abstimmung der Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag. Der Brandenburger CDU-Chef Jan Redmann hatte sich für ein Mitgliedervotum offen gezeigt. Auch die Bundestagsabgeordnete Inge Gräßle sprach sich für ein Mitgliedervotum aus. Doch der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frey erteilte der Forderung eine Absage. Die Satzungslage ist sehr klar, nämlich dass ein kleiner Parteitag über das Ergebnis des Koalitionsvertrages entscheidet, sagte Frey. Des Weiteren fordert der Kreisverband, die CDU Deutschlands im Ergebnis der Bundestagswahl 2025 in allen ostdeutschen Bundesländern nachdrücklich dazu auf, Fehler und Versäumnisse in der CDU-Politik unter Bundeskanzlerin Angela Merkel klar zu benennen und offensiv aufzuarbeiten. In den Koalitionsgesprächen mit der SPD dürfe die CDU nicht nachgeben, was zentrale Wahlkampfversprechen angehe. Bei der Bundestagswahl waren alle Direktmandate in Sachsen-Anhalt an die AfD gegangen. In Großbritannien gibt es 30 Verhaftungen pro Tag wegen Hassrede im Internet. Nicht nur in Deutschland folgen drakonische Strafen auf unliebsame Meinungen, auch beim europäischen Nachbar Großbritannien steht es schlecht um die freie Meinungsäußerung im Internet. 2023 wurden in Großbritannien im Schnitt 30 Verhaftungen pro Tag wegen Nachrichten auf Social-Media-Plattformen vorgenommen, die für den Empfänger als Belästigung, Unannehmlichkeit gelten oder Angst auslösen könnten. Von 37 Polizeieinheiten wurden 2023 12.183 Verhaftungen durchgeführt. Entsprechende Polizeistatistiken liegen der Times vor. Die Verhaftungen finden auf Grundlage von Absatz 127 des Communication Acts 2003 und Absatz 1 des Malicious Communications Act 1988 statt. Beide Absätze sehen vor, dass Nachrichten strafbar sind, die über das Internet verschickt wurden und deren Inhalt grob beleidigend oder von unanständigem, obszönem oder bedrohlichem Charakter ist. Gegenüber der Vor-Corona-Zeit ist die Zahl der Verhaftungen stark angestiegen. 2019 gab es 7.734 Verhaftungen. Somit kam es basierend auf der Zahl von 2023 zu einem Anstieg von 58%. Während die Zahl der Verhaftungen angestiegen ist, ist die Zahl der Verurteilungen in den letzten 10 Jahren gesunken. 2015 gab es 1.995 Verurteilungen wegen vermeintlich beleidigender oder unanständiger Nachrichten, während es 2023 nur 1.119 Verurteilungen gab. Das belegen Zahlen des Justizministeriums. Ein Grund für den Rückgang an Verurteilungen sei die Beweisschwierigkeit und der Umstand, dass Opfer keine weiteren rechtlichen Schritte anstreben. Menschenrechtsgruppen fürchten, dass die Polizei aufgrund vager Gesetze die Meinungsfreiheit einschränkt. Bereits im August forderte der britische Ministerpräsident Keir Starmer, dass Internetplattformen legale, aber schädliche Inhalte künftig einschränken und löschen müssen. Anlass für diese Forderung waren Proteste gegen die britische Migrationspolitik, nachdem ein 17-jähriger Brite mit ruandischen Wurzeln 3 Kinder mit einem Messer ermordet hatte und weitere teils schwer verletzt hatte. Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hatte Friedrich Merz am Wochenende scharf kritisiert. Nun sagt Merz seine Rede beim Frühlingsempfang der Jungen Union ab. Begründet wurde die Absage mit terminlichen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Koalitionsverhandlungen. Doch der offizielle Absagegrund ist zweifelhaft. Erst am Sonntag hatte der JU-Chef Johannes Winkel Merz und die CDU-Spitze gegenüber der Süddeutschen Zeitung heftig kritisiert. So forderte Winkel mehr inhaltliche Durchsetzungsfähigkeit. Die CDU ist kein Karnevalverein mehr. Die Zeiten, in denen das Motto galt, wir bekommen das Kanzleramt und die Sozialdemokraten die Inhalte, die sind tatsächlich vorbei, sagte Winkel über die Koalitionsverhandlungen. Er drohte sogar mit einem Nein der Jungen Union zu einem nicht zufriedenstellenden Koalitionsvertrag. Die Union dürfe ohne einen Politikwechsel einem Koalitionsvertrag nicht zustimmen. Der Bundestagsabgeordnete erinnerte außerdem an das bereits beschlossene Sondervermögen. Bereits das sei nicht das gewesen, wofür die Union im Wahlkampf gestanden habe. Nur wenige Tage nach den Vorwürfen von Winkel bleibt CDU-Chef Merz nun fast schon demonstrativ einer wichtigen Veranstaltung seiner Jugendorganisation fern. Merz steht aktuell bei den Koalitionsverhandlungen stark unter Druck. Auch in dieser Nacht gab es nach 13 Stunden Verhandlungen keine Einigung. Die Gespräche sollen am heutigen Mittwoch fortgeführt werden. Das waren die Meldungen am Mittwoch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr hier in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.